Wenn wir uns in dem Schöpfungsbericht auch dann die Sünde betrachten und anschauen, neigen wir dazu, zu urteilen und zu sagen, wie konnten sie nur? Hätten sie damals nicht, dann hätten wir heute den ganzen Schlamassel nicht. Neulich habe ich eine Sendung gesehen, wie Reporter auf der Suche zur Faschingszeit nach Menschen gesucht haben, die jedes Jahr um diese Zeit sich richtig volllaufen lassen mit Alkohol, nach Menschen, die bereit sind, in dieser Umgebung standhaft zu bleiben und nicht zu trinken. Sie fanden zwei junge Männer, die das versprochen haben. Nach einigen Stunden fand man den einen mit einem alkoholischen Getränk in der Hand. Der andere hatte 24 Stunden ausgehalten, sagte aber dann, wenn alle um dich herum saufen, dann ist es extrem schwierig, standhaft zu bleiben und ich würde nie wieder sowas versprechen. Sündigen, weil die ganze Welt sündigt? Oder standhaft bleiben, wenn alle sündigen? Mit der Masse schwimmen? Es machen halt alle. Wir leben in einer Welt, die in einem Chaos der Sünde steht. Uns begegnen täglich gewaltige Kontraste. Man will eine wunderschöne Rose pflücken und wird von einem Dorn erwischt und blutet. Oder man sitzt am fantastisch gedeckten Tisch und Potluck und freut sich darauf. Und dann gehen einem die Bilder der verhungerten Kinder vor den Augen. Oder wir buchen einen Urlaub am wunderbaren, sandigen Strand und denken parallel dazu an Tsunami. Also diese beiden Kontraste erleben wir halt tagtäglich in unserem Leben. Zwischen November und März leben viele Menschen außerhalb der Gesetze. Sei es moralisch, sei es normal. Man will 3-4 Monate richtig ausleben und wie dieser böse Wort sagt, die Sau rauslassen. Also man versucht in der Faschingszeit, sich eine Maske aufzusetzen und einfach unerkannt leben, wie man will. Und dann, 6 Wochen vor Ostern, da fastet man. Und dann ist man ganz stolz auf sein eigenes Opfer. Und das Opfer bedeutet, ich verzichte 6 Wochen auf Süßigkeiten oder ich verzichte 6 Wochen auf Alkohol. Das ist doch eine Leistung, oder? Das ist nicht neu, weil wir haben auch in der Bibel Menschen, die mit ihrem Fasten Gott besänftigen wollten oder ihr Opfer da zeigen wollten. Das lesen wir in Jesaja Kapitel 58 in Vers 3. Jesaja 58, Vers 3. Warum fasten wir und du siehst nicht? Warum kasteien wir unser Leib und du willst nicht wissen? Dann erklärt er das. Euer Fasten stimmt nicht mit eurem Leben überein. Euer Fasten ist nur die äußere Schale, aber innen seid ihr leer. Naja, also die Menschen zu damaligen Zeiten fasteten anders. Man musste seinen Kopf mit Asche bedecken, die Kleidung war ähnlich wie einem Sack und ein Gesicht musste man zeigen, damit alle ja sehen, wie ich mich quäle dabei und was ich da an Leistung bringe. Und da sagt Gott, alles umsonst. Das Äußere passt nicht mit dem Inneren. Ja nun, die Verpackung ist aber schon wichtig. Oder? Wenn wir einkaufen gehen und durch die Regale schauen, muss man schon zugeben, dass uns so manche Verpackung anlockt. Natürlich, wenn man dann zu Hause ist und den Inhalt auspackt, ist man sehr oft enttäuscht, weil der Inhalt nicht mit dem übereinstimmt, was halt versprochen wurde vom Außen. Wir haben sowohl positive wie auch negative Vorurteile. Manchmal hat man von dem Menschen so eine liebe Tat gar nicht erwartet. Man ist positiv überrascht, dass die Vorurteile nun nicht so sind. Nun haben wir in den letzten Wochen Massen an Menschen gehabt auf den Straßen, deren Inhalt oder ihr inneres Leben nicht mit der Verpackung übereinstimmte. Das sind im normalen Leben ganz normale Menschen. Auf der Straße waren sie alles andere als normal. Können wir Christen auch von einer Verpackung unseres Glaubens reden? Und wenn ja, wie muss die Verpackung aussehen? Weil die Menschen, die sehen erstmal die äußere Schale. Kann man sehen, ah, das ist eine gute, das ist eine... Kann man nicht? Oder man sagt, oh weia, und du willst Christ sein? Brauchen wir rundum Erneuerung, Renovierung unseres Äußeren, damit wir Menschen für Christus gewinnen können? Wenn wir uns heute irgendwas anschaffen wollen, irgendein Produkt, dann muss es mehr bieten als das, was wir vor 10 Jahren gekauft haben, sonst müssen wir es nicht neu kaufen. Müssen wir dann unsere Gemeinden modernisieren, damit sie eine besondere Anziehungskraft auf Menschen haben? Müssen wir Gott verändern, dass er in die moderne Welt hineinpasst? Ist er überhaupt noch up to date, wie man das schon sagt? Oder brauchen wir einen Wohlstandsgott, der halt in diese Welt passt, wo wir leben? Es sind so viele Fragen, die mich in letzter Zeit beschäftigt haben, weil ich mich frage, woran liegt es, dass zu einem Rockkonzert 10.000 Menschen überfluten und dass, wenn wir Vortragsreihe haben, und wir haben alles getan und wir haben wirklich eingeladen, es kam nichts. Woran liegt es? Müssen wir uns modernisieren? Müssen wir unsere Gemeinden vielleicht moderner machen? Die Musik verändern? Rockkonzerte anbieten? Volksmusik oder was auch immer die Menschen anzieht? Jesus saß alleine auf dem Ölberg und da kamen die Jünger zu ihm und fragten ihn und er erzählte wie in einem Panorama, was so in der letzten Zeit sein wird. Den Text finden wir in Matthäus Kapitel 24, ab Vers 3. Als er auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? In den weiteren Texten erzählt Jesus ihnen, was sind so die Zeichen der letzten Zeit. Falsche Propheten, Kriege, Erdbeben, Überflutungen, Hungersnöte, Lieblosigkeit, Konflikte und Gesetzeslosigkeit. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, dass sich die Weltkriege nicht aufgelöst haben, nicht beendet haben. Die haben sich nur verteilt auf viele kleine. Gab es irgendwann eine Zeit, wo wir in Ruhe gelebt haben auf der ganzen Welt? In der Weltgeschichte findet man keine Zeit. Das heißt, es brodelt immer irgendwo oder überall in vielen kleineren Kriegen. Ein Zeichen der Endzeit. Und Jesus sagte daraufhin, passt auf, dass euch niemand verführe. Falsche Lehrer werden kommen. Wenn wir uns heute die Vielfalt an Religionen anschauen, wir sind mittendrin. Ein positives Zeichen gab Jesus den Jüngern. Das Evangelium wird verkündigt werden überall auf der Welt. Das ist das einzig Gute in der letzten Zeit, in der wir leben, ihr Lieben. Und egal, was die Welt uns anbietet, egal, wie gut und schön das ausschaut, nichts kann das Evangelium Gottes überbieten. Die ersten Seiten des Wortes Gottes beschreiben uns eine vollkommen schöne, geschaffene Welt. Und dann in Matthäus Kapitel 13, ab Vers 24, beschreibt Jesus, wie es zu unserer Zeit, zu unserer Welt überhaupt gekommen ist. Und wir wissen, dass Jesus in Gleichnissen geschrieben und geredet hatte. Ein anderes Gleichnis, ab Vers 24, sagte er ihnen vor und sprach: Das Reich Gottes gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinem Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter dem Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und die Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinem Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Es ist nicht so, dass Gott das Gute und Schlechte geschaffen hatte, sondern in diese schöne Welt hat der Satan die Saat gesät. Es gibt ein Unkraut, ich habe mich schlau gemacht, es heißt Lolch. Das ist ähnlich wie Weizen. Und man kann es, während es wächst, kaum unterscheiden. Kannte ich gar nicht. Ich kenne, wie es aussieht, aber nicht den Namen. Und erst bei der Ernte kann man das an der Frucht sehen, dass es wirklich kein Weizen ist, sondern dass es ein Unkraut ist. Dieses Beispiel nimmt Jesus, um zu zeigen, dass es auch in unserer Welt so geben wird, dass viele Menschen sagen werden: Wir sind ja Christen und wir sind gläubig und wir sind auf dem richtigen Weg. Und erst bei Jesu Wiederkunft alles offenbart werden wird können und auch getrennt werden können. Gott wird am Ende der Zeiten Weizen vom Spreu trennen. Viele Menschen sagen, dass es Satan gar nicht gibt. Viele beten ihn an, andere beschreiben ihn wie ein Monster, aber das entspricht nicht dem Schöpfungsbericht, weil Gott alle schön geschaffen hatte. Das Negative ist nur, dass die Sünde Menschen, aber auch die negativen Engel verändert hat. Aber die Möglichkeit der freien Entscheidung, die hat Gott allen gegeben. Und so hat sich halt Satan für dieses Chaos entschieden und hat es auch durchgezogen. Gott möchte keine Roboter haben. Wir leben in einer modernen Welt und wir sind dankbar, dass es Computer gibt. Und Computer können alles, aber nicht lieben. Die Computer können vieles erledigen. Aber Menschen brauchen Menschen. Menschen brauchen die Liebe Gottes und die Liebe deine und meine. Die Entscheidung für oder gegen Christus muss jeder Mensch selbst für sich treffen. Ein reicher Mann suchte einen Kutscher. Also keine Taxi, sondern Kutscher. Um den richtigen von vielen Bewerbern zu finden, hat er nur eine einzige Frage gestellt. Wenn du mit mir fährst, wie weit oder wie nah kannst du bei einem Abgrund fahren, um nicht umzukippen? Und der ganz Kluge meinte: 20 Zentimeter, ganz dicht. Der Nächste wollte ja noch ein bisschen mehr anbieten und sagte, 10 Zentimeter, ich schaff's. Und der Nächste sagt, am Graben, nein, so weit wie möglich weg vom Graben. Wer hat die Stelle? Der Letzte. Es geht nicht darum, dass ich mittendrin unter den Alkoholikern stehe und mich ganz fest daran halte, nicht zu trinken, sondern es geht darum, dass ich weit weg von der Sünde gehe. Dann bin ich auf dem sicheren Weg und falle gar nicht in die Versuchung, da mitzumachen. Paulus beschreibt in 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 14, wie das möglich ist. 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Dann sagt er weiterhin in Römer 8, Vers 37, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns liebt. Noch ein Text aus Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt und für sie einzutreten. Dem Text nach haben wir einen Gott, der uns auf dem Lebensweg begleitet. Nach dem Text haben wir einen Gott, der in seinem Wort verspricht, uns auch den Sieg zu geben. Warum fallen die meisten Menschen, obwohl sie an einen Gott glauben? Das ist darum, weil sie sich nicht fest an diesen Gott klammern. Weil sie nicht alles, was er anbietet, in Anspruch nehmen. Wir kennen die Geschichte, wo die Pharisäer eine Ehebrecherin zu Jesus gebracht haben. Ihren Gesetzen nach müsste man sie steinigen. Jesus aber sagte, geh hin und sündige nicht mehr. Es ist interessant, dass er nicht sagt, jetzt komm mal, du musst langsam deine Sünden reduzieren. Oder lass hier mal was weg und da mal was weg. Ab jetzt sündige nicht mehr. Das erwartet Gott. Ich kann nicht standhaft bleiben, wenn ich hier ein bisschen mache, weniger mache und da ein bisschen. Weil Satan immer wieder neue Herausforderungen an uns stellt. Und immer wieder werde ich fallen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Jesus Christus ist der Sieg versprochen allen, die ihn auch in Anspruch nehmen. Was der erste Mensch durch seine Sünde verloren hat, das können wir durch Jesus Christus schaffen, weil er den Tod und die Sünde besiegt hat. Durch seinen Tod werden wir erlöst und versöhnt. Ellen White schreibt in dem Buch Der Weg zu Christus auf der Seite 94, um ein heiliges Leben zu führen, seid ihr ebenso abhängig von Christus wie ein Zweig, der wachsen und Frucht bringen soll vom Stamm. Von ihm getrennt besitzt ihr kein Leben, habt keine Kraft, den Versuchungen zu widerstehen oder in der Gnade und Heiligung Fortschritte zu machen. Wenn ihr in ihm bleibt, werdet ihr gedeihen. Und wenn euer Leben aus dem Seinen hervorgeht, werdet ihr nicht verdorren oder unfruchtbar bleiben. Ihr werdet einem Baum gleich sein, der am Bach gepflanzt ist. Verbindung mit Gott. Das ist die einzige Möglichkeit, standhaft zu bleiben in dieser sündigen Welt. Fasten mit Herzen, nicht mit äußerer Schale. Fasten mit Herzen und bereuen der Sünde. Nur das erwartet Gott von dir und von mir. Und Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. unser großer, allmächtiger Gott. Hab Dank, Herr, dass wir die Möglichkeit haben, durch deinen Sohn Jesus Christus die Rettung zu bekommen. Jesus, hilf uns, dass keiner von uns verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Hilf, Herr, dass wir authentisch leben, dass unser Äußeres auch mit dem Inneren, mit dieser Verbindung mit dem Himmel gleich ist. Herr, hilf, dass wir Menschen auf Menschen Liebe ausüben, dass wir Menschen zu dir hineinleben können in die Gemeinde, dass sie sich mit uns freuen können und eines Tages auf deine Wiederkunft warten. Hab Dank, Herr, für deine Segnungen, für deine Güte und deine Liebe. Amen.